Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Hallo bei Musikradio 360. Wir befassen uns heute mal wieder mit der Stadt Seattle in den 90er Jahren. Aus gutem Grund. Es gibt nämlich ein neues Album der Band Pearl Jam, das ist gerade erschienen, das 12. Studioalbum, das sie seit 1991 veröffentlicht haben. Pearl Jam ist deswegen besonders interessant, weil zwei Bandmitglieder, nämlich Bassist Jeff Ament und Gitarrist Stone Gossard, schon Mitte der 80er in einer Band zusammenspielten, die international für Aufmerksamkeit sorgte. Diese Band nannte sich Green River. Neben Gossard und Ament bestand sie unter anderem auch noch aus dem Sänger Mark Arm und Gitarrist Steve Turner. Green River galten für viele als so etwas wie der Startschuss des Grunge. Und das ist jetzt, wenn man Pearl Jam kennt und mag, vielleicht ein bisschen roh und unbehauen, aber wir hören mal rein bei Green River aus den 80er Jahren. Hier ist New God. Nougat von Green River, die Band, also sowas wie die erste Grunge-Band überhaupt zu Zeiten Mitte der 80er, als dieser Begriff noch gar nicht im Umlauf war. Und überhaupt ist die Definition von Grunge eher schwierig. Man kann sagen, das waren eigentlich alles Bands, die aus der Seattle-Szene stammten, zumindest zu Beginn dieser musikalischen Welle, aber da war Platz für alles Mögliche, von Punk wie bei Nirvana über Garagenrock wie bei Mudhoney, Heavy Metal wie bei Alice in Chains, Classic Rock wie bei Pearl Jam, deren großen Helden The Who und Neil Young waren, und eine Melange aus allem, das war dann Soundgarden. All diese Einflüsse wurden allerdings gefiltert durch eine Punk-Attitüde und eine Skepsis vor kommerziell orientierter Musik, was bei einigen der Protagonisten später durchaus auch für Gewissenskonflikte, wenn man das so nennen kann, sorgte. Green River produzierten nur 2 EPs und ein Album, die Chemie in der Band stimmte nicht. Arm und Turner zogen weiter und gründeten Mudhoney. Ament und Gossard suchten sich auch neue Mitstreiter und gründeten eben noch nicht Pearl Jam, sondern eine Band namens Mother Love Bone. Als Sänger verpflichteten sie Andrew Wood, einen charismatischen Vokalisten, der schon Banderfahrung hatte. Wood war eine schillernde Persönlichkeit, lustig, extravagant, eine Rampensau. Die Musik von Mother Love Bone passte durchaus in die Zeit. In den USA regierte Ende der 80er Jahre kommerzieller Hardrock die Radiowellen. Mother Love Bone waren so eine Art 90er-Update oder Früh-90er-Update von Led Zeppelin. Die passten also da in dieses Bild durchaus rein. Die Band unterschrieb einen Vertrag bei einem Major-Label. 1990 erschien das Debütalbum. Es hieß Apple und wir hören uns an Crown of Thorns.
The kind that leads me alone.
Das war Crown of Thorns von Mother Love Bone. Das Album Apple war ein sehr gutes Debüt. Die Musik wesentlich süffiger als das rohe, unbehauene von Green River. Mehr erkennbare Melodien, ein charismatischer Frontman. Die Musik passte auch noch zum Zeitgeist. Die Welt stand Mother Love Bone offen. Bis 4 Monate nach der Debütveröffentlichung Sänger Andrew Wood an einer Heroinüberdosis starb. Alle waren sich einig, der Mann hatte das Zeug zum Superstar, die Band war für Großes bestimmt. Ohne ihn war bei Mother Love Bone allerdings Feierabend. Woods Mitbewohner in seiner Wohnung in Seattle war damals ein gewisser Chris Cornell, Sänger bei Soundgarden. Anschließend selbst ein Weltstar. Der sprach Ament und Gossard an, weil er 2 Songs im Gedenken an Wood verfasst hatte und mit diesen 2 Songs eine Single aufnehmen wollte. Und Mitstreiter gesucht hat. Die beiden waren interessiert, arbeiteten aber gleichzeitig schon an einem noch unbenannten Nachfolgeprojekt für Mother Love Bone und brachten ihre neuen Mitstreiter gleich mit, unter anderem ihren neuen Sänger Eddie Vedder, einen Südkalifornier, der extra ins verregnete Seattle gezogen war, um der neuen Band beizutreten. Aus der geplanten Single wurde anschließend ein Album, das Projekt und die Platte nannte sich Temple of the Dog. Hier ist Temple of the Dog mit Say Hello to Heaven. Say Hello to Heaven von Temple of the Dark, das Album im Gedenken an den verstorbenen Andrew Wood, erschien im April 1991, wurde ein Riesenhit in den USA, landete auf Platz 5 der Billboard-Charts und wurde sogar mit Platin ausgezeichnet für die guten Verkäufe. Trotzdem gab es keine Fortsetzung. Vedder, Ament und Gossard arbeiteten weiter an ihrem eigenen Projekt zusammen mit Gitarrist Mike McCready und Schlagzeuger Dave Cruzan. Als Sportfans wollte sich die Band ursprünglich nach dem NBA-Profi Mookie Blaylock benennen. Am Ende fanden sie einen anderen Namen, nämlich Pearl Jam, unterschrieben einen Vertrag bei Epic Records und veröffentlichten im August das Debütalbum 10. Die 10 war Mookie Blaylocks Trikotnummer, so kam der NBA-Profi doch noch zu Ehren. Wir hören die erste Single aus dem Album und die heißt Alive. Alive von Pearl Jam. Die Band hatte also nach dem Tod von Andrew Wood einen anderen herausragenden Sänger gefunden. Eddie Vedder ist vielleicht nicht so eine Rampensau, wie Andrew Wood das war, aber dafür technisch gesehen und von seiner Stimme her noch ein Stückchen besser als sein Vorgänger. Wir haben gerade Alive gehört, das dazugehörige Video lief bei MTV in Dauerschleife. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, wie prägend dieser Musik-TV-Sender damals für den Massengeschmack war. Der Mix aus Klassikrock und hymnischen Melodien war offenbar das, worauf die Welt im Allgemeinen und die USA im Speziellen gewartet hatten. Ten blieb fast 5 Jahre in den Charts und bekam 13 Platin-Auszeichnungen. Die Popularität der Band explodierte in einem Ausmaß, das für die Musiker schon befremdlich war. Wie schon erwähnt, man stammte aus der Punk-Szene, wo kommerzieller Erfolg grundsätzlich verdächtig und anrüchig war. Ein Problem, mit dem sich auch Nirvana und vor allen Dingen ihr Hauptsongschreiber Kurt Cobain auseinandersetzen mussten, und zwar ziemlich genau zur gleichen Zeit. Bei denen explodierte das Album Nevermind im genau dem gleichen Jahr, in dem Pearl Jam auch die ganz großen Erfolge feierte. Pearl Jams Reaktion auf diesen überraschenden Erfolg war auf Album Nummer 2 zu hören. Es hieß Versus, also gegen, und enthielt immer noch klassisch geprägten Hardrock. Die Melodien waren allerdings weniger hymnisch, eher spröde. Die Band machte es den Hörern nicht mehr ganz so leicht. Der Erfolg blieb ihnen allerdings treu. Versus und seine beiden Nachfolgealben landeten auf Platz 1 der US-Charts, die beiden danach folgenden Alben dann nur noch auf Platz 2. Bis heute landete jedes Pearl Jam Album mindestens auf Platz 5 der US-Charts. Das Publikum blieb bei der Band, wenn auch nicht im Ausmaß vom Debütalbum und den ersten 3-4 Platten. Das lag sicher auch daran, dass die Band es den Hörern eben nicht immer leicht machte. Das nächste Stück, das wir hören, heißt Corduroy.
Thank you.
Das waren Pearl Jam mit Corduroy aus dem Album Vitology von 1994. Nach Ten, dem Debütalbum, hatte die Band aufgehört, Musikvideos zu produzieren. Man wollte den Fokus auf der Musik lassen. Außerdem gab es weniger Interviews und TV-Auftritte. Die Band tourte stattdessen ununterbrochen und brachte ihre Musik so direkt zu den Fans. Man nahm sich ein bisschen ein Beispiel an Led Zeppelin aus den 70er Jahren. Zu dieser Zeit legten sich Pearl Jam dann auch noch mit Konzertveranstalter Ticketmaster an, der in den Augen der Band völlig überhöhte Bearbeitungsgebühren von den Fans verlangte. Eine Zeit lang spielten Pearl Jam nur in Hallen, die nicht mit Ticketmaster zusammenarbeiten, was allerdings die Minderheit der möglichen Auftrittsorte war und nicht immer die besten Hallen, die zur Verfügung standen. Die Band kämpfte aber weiter dafür, die Eintrittspreise so niedrig wie möglich zu halten. Im Konflikt Pearl Jam gegen Ticketmaster gab es sogar eine Anhörung vor dem US-Kongress, auch wenn das Justizministerium die Angelegenheit anschließend nicht weiterverfolgte. Der Streit mit Ticketmaster zog sich noch Jahre hin und sorgte auch im Bandgefüge für die ein oder andere Verwerfung. Vedder war damals für manche Mitmusiker zu sehr der bestimmende Mann in der Band geworden. Vedder selbst sagte dazu: "Ich habe das nicht so empfunden, aber andererseits wäre das auch typisch für einen Kontrollfreak." Also durchaus eine sehr reflektierte Antwort des Pearl Jam-Sängers. Zugleich setzte die Band ihren musikalischen Weg kompromisslos fort und veröffentlichte gerade auf No Code von 1995 ziemlich viel unkommerzielles Material. 1998 wurde der Streit mit Ticketmaster schließlich beigelegt. Nach der Veröffentlichung des Albums Binaural kam es jedoch zur nächsten großen Bandkrise. Am 30.06.2000 spielten Pearl Jam beim legendären dänischen Festival in Roskilde. Als die Band zu spielen begann, stürmten die Fans rücksichtslos Richtung Bühne. Dabei wurden 9 Menschen zu Tode getrampelt. Die Band realisierte zunächst gar nicht, welches Ausmaß dieser Bühnensturm hatte, brach ihren Auftritt dann aber ab, um das Publikum dazu zu bringen, sich weiter nach hinten zu bewegen und noch Schlimmeres zu verhindern. Der Rest des Konzerts und auch der Rest der Europatour wurde abgesagt. Einige Bandmitglieder dachten darüber nach, ihre Karriere an den Nagel zu hängen. Aber nach nur 4 Wochen Pause wurde die Tour anschließend in Nordamerika doch noch fortgesetzt und beendet. Nachdem dieser Teil der Auftritte dann beendet war, legten Pearl Jam allerdings eine einjährige Pause ein, bis im Jahr 2002 das Album Riot Act erschien. Wir hören I Am Mine.
South, what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere life. I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. I am mine. And the feeling gets left behind. Oh, the innocence lost it all. Behind the eyes.
Das waren Pearl Jam mit I Am Mine, die im Jahr 2002 dann so langsam die Außengrenzen ihres Bandsounds definiert hatten. Inspiriert von ihren musikalischen Helden, ich habe es vorhin schon mal gesagt, The Who und Neil Young allen voran, war die Bandbreite durchaus groß, aber manche Experimente wurden dann eben in Soloprojekten abgehandelt und nicht unter dem Bandnamen. Seit Riot Act erscheinen alle 3 bis 4 Jahre neue Alben von Pearl Jam, die ein gewisses Qualitätsniveau nie unterschreiten. Das aktuelle gerade erschienene nennt sich Dark Matter. Was in den letzten Jahren auffällt, es fällt der Band inzwischen immer schwerer, für die rockigen Songs tatsächlich erinnerungswürdige Melodien zu finden. Mit den balladesken Klängen tun sie sich in dieser Beziehung leichter. Produziert wurde die neue Platte von Andrew Watt. Das ist sowas wie der Producer du jour, der zuletzt unter anderem mit Iggy Pop, Ozzy Osbourne und den Rolling Stones gearbeitet hatte. Der steht eigentlich für einen sehr sauberen, fast klinischen Sound und viel Detailarbeit an den Songs. Für mich hat er sich bei Pearl Jam aber etwas mehr zurückgehalten als bei seinen letzten Projekten. Wir hören einen Song aus dem neuen Album, eine Ballade, und die heißt Wreckage. Das waren Pearl Jam mit Wreckage aus dem neuen Album Dark Matter. Die Band tourt weiter regelmäßig um die Welt. Deutschland-Touren beschränkten sich allerdings häufig auf Berlin. So auch dieses Jahr. Bemerkenswert, Eddie Vedder, Jeff Ament, Stone Gossard und Mike McCready sind seit 1991 ununterbrochen mit dabei. Lediglich auf der Drummer-Position gab es wie bei Spinal Tap diverse Personalwechsel. Im Fußball sagte man früher, 11 Freunde müsst ihr sein. Auch wenn das beim Fußball nicht stimmt, mit 4 Freunden in einer Band zu spielen, hilft ungemein. Und wenn ihr auch nach dieser Sendung weiter meine Freunde sein wollt, dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder bei Musikradio 360. Bis dann. Tschüss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.